Ich arbeite auch oft unter Stress besser als ungestresst. Also teilweise gibt es auch Situationen, wo ich mir bewusst sage, okay, die Ausstellung ist dann und dann. Riesending, ist mir sowieso viel zu groß, aber ich warte noch. Also Es ist auch, schon so.
Warum? Weil du kreativer sein musst dann?
Wenn man sich auf seine Intuition verlassen kann, dass man weiß, wie man selber funktioniert und arbeitet und dann sich eben auch das Selbstvertrauen dann irgendwo hat, zu sagen, okay, ich werde in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen ganz schnell zu treffen. Und das sind meist die besten. Welcome to the jungle.
Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Heute bei Welcome to the Jungle. Malte Bartsch, der zeitgenössische Künstler und wahrscheinlich the upcoming Star. Ich freue mich sehr, heute Malte hier zu haben. Malte,
hallo.
Herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz vor.
Ich bin Malte Bartsch, ich bin Künstler in Berlin seit über 10 Jahren. Genau.
Okay. wir gehen heute mit Malte erstmal natürlich, ihr kennt es schon in unserem Format, wir machen ein bisschen Personality, wir gehen in die Arbeit noch rein, wir gehen, weil das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend ist natürlich, ne? Wie läuft so ein Kreativprozess bei dir ab? Wie lange arbeitest du an diesen Themen? Ne? Wie funktioniert der Kunstmarkt? Wie findest du ein Pricing? Ich glaube, wir können so viel heute
viele Fragen
und viel lernen. Aber wir fangen einfach mal ganz einfach an. Malte, wie kam es dazu, Künstler zu werden?
Ja, das ist natürlich eine längere Geschichte, langer Weg. Also für mich, für viele ist das vielleicht auch anders, dass man einfach sofort weiß, ich muss zeichnen, ich kann nur malen. Bei mir war das anders. Ich habe nach der Schule, wie jeder, natürlich erstmal geguckt, wohin, was macht man. Und habe mich dann mehr oder weniger eingeschrieben, weil das die letzte Möglichkeit war in Clausthal-Zellerfeld für Wirtschaft, genau. So, das war so mein Way out, mich da irgendwie, genau, und dann fing das da an. Es war doch auch recht spannend. Also ich habe schon immer, ich finde, also Wirtschaftsthemen oder Gesellschaftsthemen oder generell, die Systeme, die uns umgeben, haben mich natürlich immer fasziniert, irgendwie auch in der Schule schon. Und da bin ich dann da irgendwie gelandet, auf jeden Fall, würde ich mal so sagen. Und habe dann da ein Jahr lang eigentlich mehr oder weniger auch viel im Wald verbracht. Und die Uni war direkt auf dem Berg im Harz. Wir waren auch einmal ein ganzes Semester da irgendwie abgeschotten von der Welt, weil da so ein Jahrhunderte Schnee lag. Also eine tolle Zeit. Und habe dann da eigentlich noch mal ein bisschen genauer geschaut und mich dann von da aus nach Holland beworben. Und habe dann dort da bin ich dann so ein bisschen von der BWL, also aus der Froschperspektive in die Vogelperspektive, VWL, und habe noch Humangeografie dazu gewählt und fand es eben auch gut, dass man dort in Holland auf Englisch studiert hat und ein paar internationale Leute kennenlernt, mal ein bisschen wirklich mal rauskommt. War dann da, hab dann wirklich Wirtschaft studiert. Also ich hab die ganzen Mathevorlesungen bestanden, ich habe den ganzen genau, und bin dann aber von da aus, ehrlich gesagt, genau, wie war das? Bin dann von da aus über ein Erasmus-Studium nach Istanbul und hab eigentlich auch schon immer fotografiert, also auch in Clausthal-Zellerfeld und auch während der Schulzeit schon. Und da in Istanbul, da gab es ein Fotostudio in der Boğaziçi-University, hieß die. Und da bin ich dann wirklich noch mal viel mehr rein in die Fotografie und bin dann auch nach Syrien, hitchhiken durch Syrien und Foto. Und ich glaube, Foto war damals so mein Tool einfach, um eine Rechtfertigung dafür zu haben, Dinge zu tun, die mir auch wirklich Spaß machen. Also irgendwie, ich wollte wissen, was passiert hinter der Linse und bin dann eben, um ein Foto zu machen, über einen Zaun oder also so ein bisschen raus, ne? So irgendwie so forschermäßig. Und habe dann eben erst erfahren, ehrlich gesagt, dass man Kunst auch studieren kann oder dass das überhaupt auch ein Feld ist, wo man vielleicht noch mehr machen kann als Fotos. Genau, dann über Umwege. Ich bin dann nochmal kurz zurück nach Holland, habe meinen Bachelor fertig gemacht und habe mich dann in Braunschweig an der Kunsthochschule beworben. Wurde da glücklicherweise auch angenommen. Und da ging es sofort los. Also das war dann, spannenderweise habe ich keine Fotos mehr gemacht. Also die Kamera war dann sozusagen vielleicht irgendwie so der Eingang, aber nicht das, wo ich hin wollte. Das Vehikel. Ja.
Und erklär kurz, also Mathematik und so, also Bachelor bestanden, aber es hat halt nicht so wirklich dann, ne? Es hat nicht richtig Spaß gemacht, sondern einfach der Ruf der Kunst über diese Reise auch, ne? Wie du sie gerade beschreibst, Istanbul und dann auch wieder zurück mit Holland.
Vor allen Dingen, aber ganz kurz, genau, weil das fällt mir noch zu ein. Also was damals, glaube ich, der größte Anlass für mich war so ein bisschen meine eigene Sprache zu finden. Also ich habe schon sehr gerne auch in der VWL, also ich habe zum Beispiel über das Bairro Alto in Lissabon so eine Stadtentwicklung, so eine Forschung gemacht. Das war total toll. Mit allen Anwohnern gesprochen, warum seid ihr hier, seit wie lange, irgendwelche alten Druckereien waren da. Und für mich war es aber so, dass irgendwie finde ich, also um irgendwie was beitragen zu können, brauchte ich einen schnelleren, einen direkteren Weg zu kommunizieren, als diesen akademischen, sehr langen und vielleicht auch, ja, also ich brauchte was Schnelleres, ich brauchte eine schnellere Kommunikationsmöglichkeit und das habe ich in der Kunst gefunden.
Um was auszudrücken?
Ja, um Fragen, vor allen Dingen Fragen zu stellen. Fragen also, zu ja, stellen, aber ja. Präzise Fragen über die Systeme, in denen wir leben, über ökonomische Phänomene oder soziale Phänomene. Ja, eigentlich so ein bisschen interessengeformte Recherche und dann aber eben auch vielleicht Vorschläge zu finden, die sonst eben nicht so kommunizierbar werden wie durch die Kunst.
Wir gehen nachher in deine Werke auch rein. Also wir können nicht alle, so ein super Spektrum. Braunschweig, Empfehlung, also die Bewerbungsmappe, was war drin?
Ja, dann in der Tat nur Fotos aus Syrien und Istanbul.
Also da hast du die eigentlich perfekt noch verwenden können?
Ja, ja, die haben wir, wie Vehikel, Eintrittskarte.
Ja, Eintrittskarte.
War so, ja. Und dann in der Hochschule habe ich einen Michael Salzdorfer damals kennengelernt, der war Gastprofessor. Der hat mich ziemlich gut motiviert, auch einfach mal was auszuprobieren und
die Kamera wegzulegen.
Ja, und er hat auch, genau. Ja.
Also, die wenigsten von uns haben ja Kunst studiert, würde ich jetzt behaupten. Wie läuft so ein Kunststudium ab? Du hast jetzt natürlich den Vergleich BWL und komplett anders oder auch so Vorlesungen. Und
komplett anders. Es ist natürlich sehr, also gerade im Vergleich zu den Holländern, die ein sehr strukturiertes Studium aufgebaut haben, war es natürlich das diametral, das andere Ende des. Also ganz unstrukturiert. Ja, also und du musst so ein paar Grundkurse in allen möglichen Dingen musst du belegen und dann gibt es aber Klassen, zu denen man dann quasi teilweise sogar auch aufgenommen werden muss. Also das ist auch hochschulintern, gibt es dann Professoren, die eben ihre Klassen haben, Professoren und Professorinnen. Und man bewirbt sich dann oder man wird dann in eine Klasse aufgenommen und ist dann in dieser Fachklasse.
Wie viel sind da in so einer Klasse?
Kommt drauf an, aber so zwischen, ich würde sagen, 14 und 28.
Mir ist so, sind es so, ich meine jetzt mal ein bisschen, ne, Schwarz-Weiß-Malerei. Sind es eher so Teamplayer, die da in so einer Klasse sind, oder sind es so, darf ich Ego, will ich jetzt nicht, also nicht egoistisch, ne, aber so sehr auf sich fokussierte, vielleicht leicht abgehobene, ja, Charaktere. Du nicht,
ja, das
du,
kann
ich
gut,
muss das hier für alle.
Das kann gut sein.
Malte ist anders.
Nein, also
Malte
ist ein geiler Typ. Es ist schon so, dass die definitiv, dass es da schon klare Grenzen gab, wer wo arbeitet und dass auch eben immer neu verhandelt werden muss, wer welchen Platz in Anspruch nimmt und dass da knallen schon Persönlichkeiten aufeinander. Und um ganz ehrlich zu sagen, was mich da durchgerettet hat, ist einfach, dass ich vorher was anderes studiert habe. Ich glaube, wäre ich da nach der Schule hin, ich finde schon, dass in vielen Klassen so eine Ellbogen-Mentalität vorher, der ich wahrscheinlich nicht hätte standhalten können, wenn ich nicht schon irgendwie gewusst hätte, was ich will und wo ich hin will irgendwie.
Wie muss man sich das auch vorstellen? Ich meine, die machen ja nicht alle zum Beispiel Schwerpunkt Fotografie jetzt, ne, in ihrem in so einer Klasse, sondern die sind ja meistens, das ist ja weit gefächert wahrscheinlich, ne? Der eine malt, der andere abstrakt, der dritte macht Skulpturen, die vierte fotografiert und. Wie kriegt man denn das zumindest auch aus so einer, interessiert mich, aus so einer Lehrperspektive unter einen Hut?
Ist interessant. Also natürlich gibt es schon, also ein Professor oder eine Professorin steht ja für ein gewisses Genre oder eine Arbeit vielleicht. Und dann gehen die Studierenden schon dorthin. Also es gibt dann schon Gruppen, die jetzt, also es gibt eine Malereiklasse, es gibt eine Bildhauereiklasse, es gibt eine Fotoklasse. Das trennt sich dann schon so ein bisschen. Was auch teilweise schade ist. Also ich würde auch jeden ermutigen, in der Kunsthochschule immer alle Klassen zu besuchen, weil es gar nicht so gut ist, sich so früh, also meiner Meinung nach, auf was festzulegen. Aber wie man das zusammenbringt, ja, ich denke einfach durch einen Diskurs über die Kunst, wie wir sie momentan erleben, oder ja, oder man nimmt sich einfach eine Arbeit raus und bespricht die dann gemeinsam mit der Klasse.
Gab es Rückschläge auch? Also in dem Studium, wo du so dann, ich will nicht sagen gezweifelt hast, aber gesagt hast, ist das überhaupt das Richtige? Also Stichwort auch, ne? Geld, Lebensstandard, Zukunft,
ja,
Umfeld.
Das ist natürlich genau das, also klar, konstant. Also das ist... Es ist,
also konstant heißt ja das ständig,
ist,
oder?
Denk schon, ja, doch. Das ist so eine Sache, die man, wo man sich schon auch ganz bewusst sein muss, dass es, ja, es ist eben kein bezahlter Job, wo man regelmäßig, also sagen wir es mal so, ich muss gerade an meinen zweiten Professor, dann Bogumil Ecker, denken. Ich glaube, der hat mal irgendwie gesagt, wie war denn das genau? Aber im Endeffekt, also so die Quintessenz war wohl mehr oder weniger so, dass er sagte, wir sollen einfach unsere Kunst machen, des Machens Willens, und wenn damit irgendwas anderes passiert, dann ist es ein Geschenk. Sieh es als Geschenk, aber arbeite. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist eine gute ist eine gute Idee, wenn man Kunst macht, sich das so vorzustellen. Ich mache das, und ja, wenn es was bringt, dann ist es ein Geschenk.
Ja. Bei dir bringt's was, ja. Das ist, deswegen sitzen wir auch hier, ja.
Ich, genau.
Dann, wie lange dauert, und dann hat sein Studium gedauert?
Och, lange.
Lang?
Ja. Ich war dann nochmal bestimmt, ja, 6 Jahre war ich dann nochmal in der Kunst. Ja, nach meinem Bachelor.
Dann Abschlussarbeit, so stelle ich mir das vor. Und
ja, da gab es dann quasi, ich bin dann ja von Braunschweig aus ich war dann noch kurz in Paris bei Tadashi Kawamata in der Beaux-Arts de Paris. Das war auch nochmal, das war eine ganz andere Erfahrung als in Deutschland. Da saß man dann eher so mit Zeitung lesend im Hof, und das war so eher so ein Sehen und Gesehen werden als ein künstlerisches Arbeiten teilweise.
Wer schreibt das mal?
Was mich...
Also mir sagt der Begriff Paris, ja. Und
ach so,
dann
Paris, die Beaux-Arts de Paris ist die, ja, ist die Kunsthochschule, die große, wichtige Kunsthochschule in Paris. Und die war anders als die in Braunschweig, ich meine, in der Hauptstadt in Paris. Und
europäisches Flair, war schon Weltflair, ich weiß
nicht. Weltflair, definitiv. Aber es wurde weniger gearbeitet. Also zumindest in der Hochschule. Ich weiß nicht, vielleicht eher dann zu Hause oder so.
Mehr Rotwein und gedrehte.
Das meinte ich. Also so irgendwie ist es eher so, genau, so ein bisschen, ja, aber so eine Etikette auch.
Ja. War das deins?
Nee, eben nicht so. Also ich, nee. Aber ich bin dann von da aus nach Berlin, genau, zu Olaf Eliasson damals ins Institut für Raumexperimente, so hieß sein Experiment, wie er es immer genannt hat. Das war angegliedert an die Hochschule in Berlin, an die UDK.
Ist es wie ein Praktikum? Und ist es wie eine, also ja, wir sind ja alle, was auch viele, die zuhören, wir haben keine Berührungspunkte bisher, ne? Wie so ein Weg zum Künstler. Ja. Es sei denn, man irgendwie Picasso-Biografie oder sonst was gelesen hat, aber so aus der Neuzeit raus, ne? Also das ist dann ein renommierter Künstler, bei dem man sich im Endeffekt so ein bisschen, ich sag irgendwie, ja, so ein Etikett ist vielleicht das falsche Wort, ne? Aber so einen Ritterschlag irgendwie verdienen kann. Und
ja,
verdient man da Geld
zum Beispiel? Es ist schon so, dass es natürlich, dass nicht viele aufgenommen wurden in seine Klasse, ja.
Aber sich viele bewerben,
ja. Ich habe mich lustigerweise zweimal beworben. Ich wurde erst beim zweiten Mal genommen. Das kann man ja ruhig mal sagen.
Ja, muss man sagen. Aber du wurdest genommen. Nochmal, verdient man da was schon?
Nein. Also es sei denn, man verkauft eben Arbeiten. Es gibt immer wieder Künstler, die aus der Uni heraus sehr erfolgreich auch ihre Arbeiten verkaufen. Ich weiß nicht, also ich würde fast eher sagen, ob es jetzt förderlich ist oder nicht förderlich, das kann man jetzt überstreiten, aber ich finde schon ganz gut, dass die Hochschule irgendwo, also ich finde es gut, wenn sie versucht, so einen abgeschotteten Raum, also so eine Zone zu schaffen, in der der Markt vielleicht nicht ganz so einzieht. Das würden mir jetzt aber vielleicht nicht alle zustimmen, weil es natürlich auch eben, klar, man muss leben, man muss irgendwie weiter existieren und dazu braucht es schon mehr als die Kunst. Und das ist natürlich ein Thema. Und von daher, wenn es für manche einfach so aus der Hochschule heraus klappt, ist vielleicht auch nicht schlecht.
Aber du hast ja vorhin schon gesagt, eigentlich ist das ja nicht das Ziel, ne? Sondern das Ziel, also nach dem Professor, ne? Sondern ja. Einfach machen oder arbeiten und wenn es jemand erfreut oder
ja.
Dann nimmt dieser Domino-Steinkreislauf wahrscheinlich, geht dann sowieso automatisch los.
Das ist auch ganz schön, eben generell, wenn man sagt, dass das Kunstwerk eben auch irgendwo sein eigenes Leben außerhalb des Ateliers dann einfach weitergeht.
Genug mit Universität.
Ja,
Drive-in. So grob verstanden, eigentlich ist ähnlich wie bei BWL-Studiengang. Man hat nicht den BWL-Justus, sondern die Kunst-Katja um sich rum. Ja, ein bisschen Ellbogen, ein bisschen Shisha-Schuh. Am Ende, ja, gute Leistung, führt meistens dann auch zu einem weiteren guten Weg. Und abgeschlossen, was inspiriert dich?
Was mich inspiriert?
Ja.
Ja, das Drumherum.
Vielleicht, ich habe eine Idee. Beschreib mal, wir haben hier einen Katalog da, Automodus von Malte Bartsch. Ich mache einfach eine Seite auf, ich beschreibe den Zuhörern kurz und Zuhörerinnen, was ich sehe und du beschreibst, was du gemacht hast. Ja,
hier, dann nehmen wir die.
Wie?
Weil das ist ja noch von der Hochschule der gute Übergang.
Ja. Da sitzt also ein junger Herr.
Ich.
Bist du das?
Ja.
Mit Bart?
Ja.
Na gut, das ist die Cappy auf. Also, da sitzt Malte Bartsch auf einem Stuhl mit einem, ich würde sagen, Augustiner, ein sehr gutes Bier aus meiner Heimat. Ja. Und wird von einem Herrn oder einer Dame, 50 plus, mit Brille, graumeliert, mit Pulli über den Schultern, weißem Hemd, werden die Haare geschnitten. Und du schaust nicht mich jetzt in dem Fall an, sondern so seitlich an mir vorbei. Ja, ein hoher Raum, eine Halle, dahinter sind weiße Heizungskörper.
Haare liegen über auf dem Boden. Das ist eine Arbeit, es ist eigentlich eine Serie von Arbeiten, in dem ich meine Professoren gebeten habe, mir die Haare zu schneiden. Und das, spannenderweise, du hast gerade genau meine Abschlussarbeit herausgegriffen. Das ist mein damaliger Professor. Und ich hatte am nächsten Tag meine Absolventenshow. Und konnte dann eben sagen, der Haarschnitt meines Professors ist mein Kunstwerk. Also das ist ja, ich habe dann quasi die Kunsthochschule bestanden durch den Haarschnitt. Das ist ja schon
true.
Ja.
True. Also das ist jetzt eine wahre Geschichte.
Das ist eine wahre Geschichte, ja.
Also
genial. Ich hatte noch andere Arbeiten mitgebracht, also aber natürlich war
es. Für alle nochmal, ne? Wer Kunst studiert, Augustiner, saufen, ich sag das jetzt mal so, und sich von Professoren die Haare schneiden, reicht zu einem 1,0 Kunsthochschulabschluss.
Natürlich.
Und so eine Karriere, die seinesgleichen jetzt sucht. Das war die Abschlussarbeit.
Das war die Abschlussarbeit. Eine der Abschluss. Ich hatte noch mehrere Arbeiten dabei, ja.
Wow.
Ja.
Wie kamst du auf die Idee?
Ja, ich habe mir eine Zeit lang, ich habe mir früher eigentlich oft selbst die Haare geschnitten und dann war ich mal in China und habe da gedacht, okay, ich frage jetzt mal irgendjemanden. Dazu kam es dann aber nicht. Aber irgendwie, also ich meine hier mit dem Professor und dann in der Hochschule ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Also ich meine, erstmal.
Aber ich nochmal die Frage. Wie bist du drauf gekommen?
Ja, Neugierde. Also naja, in dem Fall.
Oder hast du gedacht, ich eigentlich.
Oder Grenzen, ne?
Grenzen. Smarter, ne? Also geht's auch ja mal gar nicht. Der schneidet mir die Haare und ich kriege noch meine Abschlussnote dafür.
Richtig. Und es ist ja auch irgendwie nicht anfechtbar, weil er ist ja längst Professor an dieser Hochschule. Also wenn der Haarschnitt nicht durchkommt, was kommt denn sonst durch? Was wäre denn sonst? So.
Geil! Ja. Wahnsinn.
Ja, das war dann auch, genau, und das Spannende daran war dann aber auch eben über den Professor halt auch noch mehr herauszufinden. Also ich meine, es ist ja auch eine Herausforderung zu entscheiden, mit welchem Haarschnitt ich dann am nächsten Tag dort stehe. Und es war so eine Art, in dem Fall war es so eine Art Camembert, sollte es sein, der so vorne über meinen Kopf rüberfließt.
Mhm.
So sollte es aussehen.
Hat das gut gemacht?
Hat schon hingehauen, ja.
Ja. Bist angekommen. Was inspiriert dich, Malte, für deine Kunst, ja, um deine Kunst zu machen?
Ja.
Was brauchst du? Ja? Wo kommt es her? Klar kommt es aus deinem ja. Herz, Kopf, Niere, ja. Aber was inspiriert dich? Also wie findest du Inspiration?
Neugierde. Also ich würde schon sagen, dass es dass ich mir gerne neue Kontexte erschließe oder eben auch in der Welt, in der ich mich bewege, irgendwas sehe, was ich spannend finde und dann irgendwie versuchen will, daraus was zu schaffen oder zumindest irgendwas zu schaffen, was zum Nachdenken über ein Thema anregt.
Ich frage noch mal rein, beispielsweise der brennende EC-Automat.
Ja, genau.
Aber was willst du damit ausdrücken? Ja,
ja, was ich damit im Endeffekt ausdrücken will, ist so die Frage, ob man das jetzt so in einem Satz formulieren würde. Aber also der EC-Automat an sich, ich meine, wir alle kennen EC-Automat, der Automat der Möglichkeiten. Man steht davor und entweder es kommt Geld raus oder es kommt kein Geld raus. Und in der Stadt kann man ohne Geld sowieso recht wenig anfangen. Also dieses automatisierte Ding der Möglichkeiten finde ich super spannend. Ich finde auch spannend, dass man sich abgrenzt, wenn man an diesen Automaten rangeht. Keiner darf die PIN sehen. Es ist so eine Art Vereinzelungsobjekt. Und ich weiß jetzt auch, wüsste jetzt auch gar nicht genau, wie dann das Feuer da reinkam, aber auf jeden Fall steht ja so ein archaisches Feuer, die Feuerstelle, von der wir alle kommen und vielleicht auch irgendwie hingehören. Wenn es kein Geld mehr gibt, was machen wir dann? Dann wärmen wir uns halt die Hände gemeinsam stehend um so einen Geldautomaten und dann ist das die neue Möglichkeit. Also das ist irgendwie so und ich muss sagen, meine Arbeiten entstehen auch oft oder was mich auch, sage ich, also inspiriert oder es fängt ja auch manchmal mit einem Ort an. Also da war es zum Beispiel der Ausstellungsort. Das war auf dem, das Haus wahrscheinlich wieder nicht ein, auf dem Kurfürstendamm, das alte.
Ich bin nicht aus Berlin.
Naja, auf jeden Fall.
Also ein Haus am Kurfürstendamm.
Ein riesiges Haus am Kurfürstendamm, ein Abrissgebäude. Und wir haben die letzte Ausstellung da oben gemacht, bevor es abgerissen wurde. Und dann stand dieser EC-Automat über der Skyline von Berlin und brannte da vor sich hin. So.
Und nochmal zurück zur Personality. Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
Dass ja, interessant.
Dass du Kunst studierst
ja,
natürlich. Und Künstler bist?
Die Frage muss ja kommen.
Na klar, muss ich fragen.
Super, nee. Verhalten, ich glaube, auch da war es, also jetzt zurückblickend für mich eigentlich auch irgendwie ganz gut. Ich hatte meinen Abschluss in BWL, es war für meine Eltern war es irgendwo okay zu sehen, okay, wenn das alles nichts wird, was sie vielleicht auch immer gehofft haben, dann hat er irgendwas, so, ne? Aber ich weiß noch, das allererste, was mein Vater mir untergejubelt hat, als ich dann Kunst studiert habe, war so ein Artikel, auf dem eben aufgelistet war, was man so verdient und da stand natürlich ganz unten Künstler. Also wirklich gar nichts. So mehr oder weniger kommentarlos. Und es war jetzt gar nicht so, ich meine ja, also in dem Moment fand ich es natürlich total blöd, aber ganz ehrlich, that's real und vielleicht sollte man das wissen, bevor man es studiert. So, war ja ganz fair, mir das zu zeigen. So. Ja. Aber
das hat dich nicht demotiviert oder mehr motiviert, sondern
du hast halt zur Kenntnis genommen. Ja, das weiß ich gar nicht so genau, ob das, also da war ich schon so froh, auch da in der Kunsthochschule und einfach die Möglichkeit zu haben, also gerade nach dem Wirtschaftsstudium irgendwie für mich die Möglichkeit zu haben, in meiner Sprache mich einfach sofort direkt ausdrücken zu können und dass es auch noch Leute gibt, die das interessiert. Das war so gut, da hat mich jetzt das auch nicht abgeschreckt in dem Moment. Ja, also wenn ich es heute nochmal machen würde, würde es mich wahrscheinlich abschrecken.
Echt?
Okay. Ja, bestimmt.
Das ist interessant.
Aber damals, jung und...
Ja, ne? Jung und naiv, oder wie hieß es? Nutzt du viel so Social-Media-Sachen auch? Also bist du so ein TikTok-Instagram-Typ oder...
Also ja, Instagram, ja. Also Instagram ist
auch
schon...
Auch einfach ein Vermarktungstool für dich dann? Oder so ein
ja, ich mag das immer nicht als das zu sehen, aber wahrscheinlich ist es das längst und vielleicht auch schon wieder über, wer weiß. Aber ja, definitiv. Also da werden Ausstellungen, da kommuniziere ich, wann ich welche Ausstellungen habe oder schreibe mal was unter eine meiner Arbeiten. Und natürlich, was Instagram halt gut kann, ist ja, dass andere... Fotos von den öffentlichen, ich habe ja öffentliche Ausstellungen in Museen oder in der Galerie oder in Kunsträumen. Ja, und es ist ja ganz toll, das Feedback dann zu bekommen von Wildfremden, die diese Arbeit für sich entdecken und auf ihre Art und Weise fotografieren oder beschreiben oder diesen Moment halt teilen, das ist natürlich spannend.
Was macht das mit dir? Stolz? Ist das das, was man vielleicht dann als persönlichen Erfolg auch definiert? Oder ist es dir...
Gute Frage. Also bei mir ist es schon so, dass für mich ist die Arbeit schon der Erfolg. Also es ist wirklich so, wenn ich eine Ausstellung habe und ich kenne den Raum, ich gehe da 2-3 Mal hin und dann weiß ich, wie ich diesen Raum gestalten will. Und ne, das ist ja jede neue Ausstellung ist ja wie eine neue Erzählung, wie so ein kleines Buch. Du gehst durch verschiedene Ausstellungsstücke, also durch verschiedene meiner Kunstwerke, und das macht ja schon so eine Story. Und natürlich super, also ich lade immer gerne ein und ich freue mich, wenn alle da sind, aber der persönliche Kontakt mit den Menschen ist dann doch was anderes als auf Instagram. Also wenn das auf Instagram gepostet wird, dann finde ich das toll, aber es macht mich jetzt, ist jetzt nicht mein Erfolg,
sondern einfach der, also ich fasse nochmal zusammen, sondern an sich die Arbeit an sich. Also dieses, oder ist es dann, wenn du diesen Raum gefüllt hast und du schaust drauf, musst mir auch mal erzählen oder uns erzählen, ne? Wie lange dauert denn das? Wenn denn so ein, ist es immer ähnlich? Ist es komplett unterschiedlich? Geht es super schnell oder ist es ein
genau das,
wochenlanger kreativer Prozess, an dem du drehst und schraubst?
Es hängt davon ab, inwieweit im Vorhinein die Ausstellung geplant ist. Bei Museen ist es immer sehr lange, bei Galerien oder Ausstellungsräumen kann das auch mal spontan sein, dass man da irgendwo noch eine Möglichkeit hat, was auszustellen und das dann natürlich ganz schnell machen will. Ich glaube, es sind dann oft die einzelnen Arbeiten, die lange dauern, und das Zusammenstellen ist eigentlich eher intuitiv schnell.
Also kennst du deine Käuferschaft?
Ja, schon. Also wenn es über die Galerie verkauft wird, dann manchmal nicht. Aber man kann auch nachfragen und dann eigentlich kriegt man es raus. Und das geht von über Kunstsammler, die mehrere Kunstwerke oder kleine Museen haben, in denen sie ihre Kunstwerke dann zeigen, zu, kommt natürlich auch auf das Objekt drauf an. Also es haben auch Museen schon bei mir was gekauft. Also ich habe meine Time Machine zum Beispiel, die ist permanent in dem Sprengelmuseum in Hannover, und eine ist auch in der Städtischen Galerie in Wolfsburg permanent in der Sammlung. Also da kann man heute hingehen und einen Knopf drücken auf meine Time Machine.
Cool. Wie funktioniert so eine Verhandlung? Macht das die Galerie? Bist du mit involviert?
Wir sprechen uns ab, aber natürlich ist ganz klar, dass der Preis auf so einer Art Markt eben auch der Marktpreis ist. Also das ist der Preis, den man will und den wer anders auch bereit ist zu zahlen. Ist es natürlich aber so, dass das ist ja auch, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht irgendwie in jedem ist vorsichtig Hochpreissegment der Fall. Also man braucht halt eine Galerie, die irgendwo dahinter steht, dass der Preis auch gerechtfertigt ist. Also man muss diesen Preis halt rechtfertigen können. So, das ist immer so ein bisschen die Sache, dass die Bilder nicht von der Wand fallen quasi.
Ich meine, es ist ja vielleicht eine gemeine Frage, ne? Aber erschrickst du dich manchmal, wenn du die Preise siehst, die deine Bilder erzielen zum Beispiel? Oder deine
Kunstwerke? Bei meinen Kunstwerken, das erschreckt mich eigentlich nicht, weil ich habe schon auch dann, also meine Preise sind jetzt nicht so astronomisch hoch und stecken ja auch immer, also da ich auch skulptural arbeite, immer sehr hohe Materialkosten dahinter, da ist das schon noch ein bisschen im Verhältnis. Aber natürlich, das, wenn man jetzt den gesamten Kunstmarkt anguckt, hat auch, ja, ist da vielleicht dann oft auch mal die Realität verloren gegangen.
Wie schaust du denn generell auf den Kunstmarkt? Ne? Es ist ja so,
ja, es gibt,
in den also, letzten Jahren es gab es schon immer, aber so ein richtiger breiter Massenboom irgendwie entstanden. Ne? Viele wussten nicht mehr, wohin mit dem Geld gefühlt, und dann jetzt wird auch noch in Kunst und da und dort gemacht. Wie ist dein Blick drauf oder wie ist deine Meinung dazu?
Ja, schnelllebig und hyper-contemporary, was mich eigentlich nicht so sehr interessiert. Also ich bin froh, wenn ich meine Arbeiten machen kann, und ich bin froh, wenn sie gesehen werden, und da gehört dann Verkauf dazu, aber es ist jetzt nicht irgendwie nicht das primäre Ziel. Da gibt es sicherlich viel Quatsch und viel Gutes.
Sag mal, und so Ausstellung, ja, und du bist ja da und präsent und die Leute wollen den Künstler ja auch irgendwie spüren, anfassen, sag ich mal, und nervt es manchmal, wenn die dich dann so voll labern und versuchen irgendwie auf einem so Kreativniveau
Weißt du,
so, und ach wow, und
ja, das ist natürlich,
da sehe ich jetzt irgendwie den, keine Ahnung was, drin. Und du denkst so, also, oder lässt man das halt, das ist halt part of the business, es muss man ja einfach
ist so natürlich sagen, part of the business auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite entstehen auch echt meist wirklich gute Gespräche. Weil wenn man so einen Denkanstoß durch ein Kunstwerk, irgendwie sind es ja alles Themen, mit denen ich mich doch sehr beschäftige und auch seit meinem Ökonomiestudium, auch in meiner Kunst weiterhin, Themen, die irgendwie auch alle berühren, bearbeite oder verarbeite oder neu erarbeite. Und da entstehen schon auch echt spannende Gespräche. Also das will ich jetzt gar nicht so sagen. Natürlich gibt es auch Momente, wo man denkt, ach nee, jetzt irgendwie muss ich nicht noch mal. Aber das hat man wahrscheinlich immer im Leben auch. Ne? Da muss man dann, da ist man dann, da lässt man sich dann von irgendwem abholen oder so, aus dem Gespräch rausholen.
Ja?
Ja, geht schon.
Okay, muss ich mir merken, das ist interessant. Die Thematik, du hast vorhin von Materialien gesprochen und gerade aber auch in dem Zuge die Themen, die dich beschäftigen. Darf ich fragen, welche Themen sind es?
Ja,
also, oder kann man das greifen oder ist das eine Breite oder eine quantitativ einfach?
Ja, jetzt sind wir genau an dem Punkt, was ich vorhin meinte, mit eigener Sprache finden. Dazu würde ich einfach wirklich einladen, meine Homepage anzuschauen. Und weil das ist, also ich kann das schon versuchen so ein bisschen, aber ich bin nicht derjenige, der das so verbal so gut fassen kann. Ich bin eher derjenige, der es in Form bringt. Aber es,
versuch mal.
Ja, ich versuche, genau.
Also Homepage, ne? Sag ganz kurz die Homepage.
www.maltebartsch.de.
www.maltebartsch.de. Kommt nachher unten auch noch in der Beschreibung, natürlich. Super. Ja.
Perfekt.
Und wir kriegen 5% Affiliate dafür, natürlich, nein, Spaß.
Natürlich. Und
also Themen sind wir, ne?
Themen.
Ich weiß natürlich,
ja, du hast also Energie gesagt, auf jeden Fall.
Welche Art von Energie?
Ja, alle möglichen Energien, also Strom, zwischenmenschlich. Ich habe Arbeiten gemacht mit Wärmetauschern, wo zwei Medien ihre Energie tauschen, ohne sich zu berühren, finde ich super spannend. Mit dem Strommasten, den habe ich liegend im Hamburger Bahnhof hier in Berlin ausgestellt und dann wieder mit seinem Stromnetzwerk über einen Brummsound verbunden. Also ja, vielleicht schon so auch Energiethemen oder einen Kühlschrank. Ich habe mal einen Kühlschrank von rechts auf links gedreht, der wurde dann von außen kalt, von innen warm. So Absurdum auch, ne? Also Energie. Aber dann eben auch soziale Themen und wirtschaftliche Themen, also miteinander leben oder eben wie mit dem EC-Automaten.
Wie schaust du auf das, auf die, unsere Gesellschaft heute? Auf das Miteinander leben?
Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Also rein generell, also ich bin Optimist, wenn wir es so formulieren sollten. Ja, definitiv. Das ist,
also es ist nicht, man muss es sich jetzt nicht vorstellen, dass du so ein Warner, ja, so ein Warning-Künstler bist, ja, oder das Gefühl hat, man muss die Gesellschaft aufrütteln, weil Energiekrise haben oder eine gesellschaftliche Verrohung
eher den Wandel umarmen und irgendwie dabei sein und neugierig bleiben. Und ich fand das auch ganz spannend zu dem Thema, ich glaube, wo unsere Welten sich vielleicht am nächsten berührt haben, waren genau in den ersten 3 Corona-Wochen. Ja. Weil da war es das erste Mal so, wo ich so Freunden auch einfach sagen konnte, ach ja, genau, genau so fühle ich mich eigentlich immer. Ich gehe ja damit um, dass ich nicht genau weiß, was mein nächstes Projekt ist, wo ich die nächste Ausstellung ist, ob ich Geld habe. Das ist ja quasi unser Ist-Zustand, sage ich mal. Und
die Gegenwart praktisch.
Ja, ich meine, die Gegenwart.
Gehen wir da so ein bisschen zurück zu den alten Stoikern, sage ich. Ne? Gibt auch andere Regeln natürlich, aber zu sagen, ja, dieses geht auch in Zen-Buddhismus, zu sagen, wer es schafft, immer in jetzt, in dem Augenblick irgendwie gedanklich da zu sein und zu leben, hat A, überhaupt keine Zukunftssorgen, weil er im Jetzt ist und natürlich auch in der Vergangenheit nicht in diesem depressiven, wir werden älter, das war und früher war alles schöner. Also diesen
Zustand, diese
Wahrnehmung und diesen Zustand im Jetzt zu sein, in der Gegenwart. Ich glaube, wahrscheinlich so würde ich es, glaube ich, übersetzen, wenn ich
ja
so zuhöre.
Genau, das ist so der Versuch. Und das eben auch irgendwie anzunehmen und als Chance zu begreifen und nicht, diese Unsicherheit. Ja, und auch mehrere Optionen gleichzeitig zuzulassen. Also wir sind viele, also wir sind halt immer multi aufgestellt. Es gibt nicht den einen Weg oder den einen, sondern es bewegt sich halt, ist auch ein Prozess. Und ich glaube, in dem Moment hat man auch irgendwie gemerkt, oder zumindest, also hoffe ich das, dass man das gemerkt hat, also in der Corona-Zeit, oder wo nicht mehr ganz klar war, was passiert denn morgen überhaupt, so ein bisschen, dass man diese Spontanität und diese Intuitivität, dass man spontan drauf reagiert. Und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, aber was ich eigentlich sagen
Du hattest wollte, gesagt, ne, vor, ja. also in dieser Corona-Zeit hattest du das erste Mal das Gefühl, dass die Freunde so viel besser
mich verstehen könnten.
Dich verstehen könnten.
Ja. Ja gut, aber
also konjunktiv.
Okay. Ja, okay. Ja, ja. Und dann aber auch eben dann darin einen kreativen Umgang zu finden mit der Situation. Ich glaube, das hat so ein bisschen, wer das geschafft hat, dem ging es dann schnell wieder besser, sag ich mal, als wenn man das recht so starr und
Bist du der Thematik, ich nehme mal nicht an, du warst jetzt nicht ängstlich auf dem Thema Corona.
Nein.
Viele hat es ja auch ziemlich weggedreht, ne? Und
aber
du begreifst diese Themen als Chance und in deinen Kunstwerken versuchst du das auch letztendlich rüberzubringen, ne? Dass diese ganze Welt eigentlich auch eine große Spielwiese, Chance.
Ja, doch. Und da bin ich schon optimistisch. Also ich glaube, da geht viel und da kann man viel draus machen irgendwie.
Wie ist Berlin jetzt so für dich? Ist das so das für dich das Epizentrum, um Künstler zu sein? Weil es ist sehr szenig, sehr vielschichtig, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie in München oder so, ne?
Ja.
So ein bisschen, anders vielleicht. Also nicht diese
Vielschichtigkeit, schon,
Lebenskünstlerinnen und Künstler, ne? Siehst du ja viele vielleicht auch einen anderen Zugang zu Kunst.
Ja, also dadurch, dass ich dann eben, wie gesagt, auch meinen Abschluss hier in Berlin gemacht habe, ist dann, jetzt kommt doch noch so ein Wort, also mein Netzwerk ist schon auch in Berlin. Ja. Also ich meine, natürlich ist man dann irgendwie anders sozialisiert in Berlin und manchmal waren auch so Impetus, wo ich dachte, ich gehe nochmal wo ganz anders wieder hin auch und dann zieht es dann aber doch zurück nach Berlin irgendwo. Ja, also ich war ja auch kurz in New York mit dem Stipendium.
Das wie hat dir die Stadt toll. Gefallen? Ich meine, du warst 3 Monate da, aber
ja.
Wie hat es dir gefallen, die 3 Monate?
Super, also ich meine, klar, auch anstrengend und schwierig teilweise, aber ganz im Großen, also die Geschwindigkeit und das hat mir gut gefallen. Ja, ein bisschen beängstigt hat mich auch dann, also gut und schlecht.
Ja, was hat dich beängstigt?
Naja, also ich habe ja, also jetzt momentan nicht, aber nach dem Studium und so, Existenzängste oder wie kriegt man das Geld wieder rein, das kenne ich. Und wenn man dann aber in New York unterwegs ist und dann Sammler trifft, irgendwie Meatpacking District, Rooftop Terrace und dann, also die Amerikaner haben dann ja doch schon, wie vielen Clubs ich da war, in die ich ohne die nicht hätte reinkommen können, kann ich gar nicht aufzählen, so ungefähr. Also das ist dann im Kontrast, wenn man dann mal ein bisschen weiter rausfährt und sieht, oh okay, wenn du hier gerade kein Geld hast, dann hast du wirklich Probleme. Da bin ich dann froh, also war ich wirklich froh, dass ich irgendwie, da fühle ich mich in Berlin sehr sicher, ja.
Hast du so angeht.
Also die Höhe des Falls ist irgendwie nicht, also man wird da doch noch mehr aufgefangen. Also da muss ich sagen, das gab dann sogar mir nochmal Sicherheit.
So, gut, aber jetzt so im Gespräch, denke ich, kriegt man ja den Eindruck, dass du sehr kannst natürlich auch, ne? Bist erfolgreich, aber eher sehr entspannt und gelassen auf die Themen gibt.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein Weg. Das ist ein Weg dahin, ja.
Gibt's so in bei deinen Fans, nicht das mal, gibt's so, wie, ich will nicht sagen Förderer, aber weil du es gerade auch angesprochen hast, also die einfach konstant, ja, deine Kunst auch als Wertanlage sehen, ja, und sich einfach, du hast vorhin gesagt, ne, private Kunstsammler, aber auch einfach, ja, Privatpersonen, die sich so ein bisschen, nicht den Tresor, ne, so will ich es nicht sagen, aber so ein bisschen einfach sammeln.
Ja.
Und so eine sichere Bank hast einfach an x Prozent, die halt kaufen.
Ne? Aus verschiedenen Gründen. Also jetzt so eine ganz sichere Sache würde ich jetzt auch nicht sagen. Man ist da, also ist jetzt nicht, wir haben jetzt keine Dauersparpläne eingerichtet oder so.
Dauerkarte, ja.
Nee, das gibt's natürlich nicht. Aber natürlich, und das ist aber auch ganz schön, das kommt und geht auch, ne? Es kommen auch neue, gehen alte. Also das ist schon so ein Netzwerk auch, ja. Doch. Aber es ist schon so, dass ich über die lange Zeit natürlich auch weiß, wenn es mal ganz, oder wenn ich ein sehr ambitioniertes Projekt habe, dann weiß ich schon, wo ich mich mal melden kann, wo ich vielleicht auf offene Ohren treffe. Ja.
Das heißt, also so bei vorhin.
Also so Unterstützer gibt es dann
Unterstützer
schon.
Unterstützer oder, ja. Du sagtest ja auch teilweise teure Materialien. Also so Art wie Investoren dann sozusagen.
Ja, Investoren aber ohne direktes Investment. Also es ist dann ja eher so ein bisschen auch an der Sache dann.
Ich versuche mal, vielleicht kannst du mir auch nicht beantworten, ne, weil du da in einem anderen Prozessumfeld bist, ne? Aber wenn wir so an kreativ arbeitende Marketing-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken, ja, auch junge, die erst vielleicht anfangen oder gerade ja mit ihrer Ausbildung oder Studium fertig sind. Was würde jetzt so ein renommierter Künstler wie du in diesem Kreativprozess, kann man ihnen einen Rat geben?
Ich glaube, es macht schon Sinn, seine eigene Struktur zu finden.
Wenn man das jetzt mal so formuliert.
Naja, also ein kreativer Prozess besteht ja schon aus vielen verschiedenen Elementen. Also man braucht die Langeweile, man braucht das Lesen, man braucht das komplette Interesse, man braucht auch so ein bisschen vielleicht ein Need oder so. Also warum überhaupt kreativ? Wo wäre jetzt hier der Schuh, der gerade drückt oder was los ist? Und ja, das irgendwie alles mit einzubauen in seinen Arbeitsalltag, genau.
Okay.
Also so als direkter Tipp, vielleicht dann auch.
Also ich versuche es mal, ne, weil ja. Ich finde das total spannend, auch für weil wir ja sehr Marketing und Agentur und markenlastig auch immer wieder sind, ne? Aber so, was man ja so durchhört, es ist Arbeit meistens für die Leute, es ist unter Druck, es muss abgeliefert werden, aber du sagst ja eigentlich Zeit, Langeweile aufs Thema bringen, ja, und immer wieder auch nochmal drehen können und dann entsteht daraus aus einer Kunstperspektive etwas.
Ja, aber das Spannende ist, das geht natürlich auch in einer Stresssituation.
Ja.
Also
auch
man
Langeweile?
Kann sich,
ich weiß,
ja, das schaffe ich. Ja? Also ich habe teilweise doch. Also ich sage es ganz ehrlich, ich arbeite auch oft unter Stress besser als ungestresst. Also teilweise gibt es auch Situationen, wo ich mir bewusst sage, okay, die Ausstellung ist dann und dann, Riesending, ist mir sowieso viel zu groß, aber ich warte noch. Also es ist auch, schon so.
Warum? Weil du kreativer sein musst dann? Kreativ ist natürlich so ein Wort.
Nee, ich glaube, das ist so eine Verliebtheit in diesen Moment.
Es gibt
so ein, oder auch dieses, eine Chance zu ergreifen in dem Moment, wenn sie eben auch greifbar ist. Und wenn das noch so weit weg ist und ich mich da noch nicht so gut reinfühlen kann, gut, ich kann dann natürlich daran arbeiten, mache ich auch teilweise, mich versuchen, in die Zukunft zu fühlen.
Ja.
Das ist natürlich, ist eine Übung, ne? Ist nicht so einfach. Aber manchmal funktioniert's. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man, wenn man sich auf seine Intuition verlassen kann, oder wenn man so ein bisschen, also das ist auch ein wichtiges Tool, ne, dass man sich, dass man weiß, wie man selber funktioniert und arbeitet und dann sich eben auch das Selbstvertrauen dann irgendwo hat, zu sagen, okay, ich werde in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen ganz schnell zu treffen. Und das sind meist die besten.
Also gar nicht, ist kann man ja auch so als Tipp nehmen, ne, also gar nicht dann dreimal drüber drehen, wie ich es gerade vorhin falsch interpretiert habe.
Ja, nee.
Es gibt auch nicht falsch oder richtig, um Gottes Willen, ne? Aber einfach dann es einmal zu drehen, einmal zu machen, den ersten Impuls, das erste Gefühl dahinter, ja, und damit dann auch durchzugehen. Ne?
Also oft ist das mein, ja, mache ich.
Hältst du die Welt für kreativ? Außerhalb.
In meiner Welt, ja.
Außerhalb deiner Welt.
Ja, also das Bestreben, glaube ich, ist in jedem Dinge zu verändern und zum Besseren zu wenden. Und da ist ohne Kreativität wäre das gar nicht möglich. Also ich glaube, das glaube ich ja.
Gibt es auch, sag ich mal, jetzt Werke von dir, bei denen du jetzt im Nachhinein sagst,
da hat noch nie jemand gesehen. Nein, Quatsch. Ey. Passiert mir nicht.
Nee. Aber wo du denkst, oh je, ja. Würde ich heute, ist vielleicht auch schwierig.
Ja, nee,
das sind ja, für mich ist so Kunst, oder vielleicht gib mir kurz die Möglichkeit, das versuchen zu erklären. Ne? Für mich sind das ja Kunstwerke, sind immer so ein Spiegel in deine Seele.
Total.
Ja, und in deine Gedanken. Ne? Und,
ja, klar.
Und die ändern sich. Ob die sich deine Seele ändert, I don't know. Ja,
ja.
Vom Engel zum Teufel und umgekehrt. Aber und es gibt ja in diesem Veränderungsprozess auch, wie wenn man, keine Ahnung, vorhin hat man es über Frisuren jetzt. Mhm. Ja,
die verändert sich definitiv.
Die verändert sich ja auch, ja. Oder man hat sich früher mal die Haare gefärbt oder man hat der Helm in mit 13 und würde heute draufschauen und denken, boah, muss das damals grüne Rasterlocken sein, um irgendwie. Ja, so. Mhm. Gibt es das bei Kunstwerken, von die aus deiner Quelle kommen auch? Oder bist du da eher, ich hatte es vorher schon gefragt, ne? Oder machst du einfach so einen Haken dahinter und sagst, das
ja,
war
also
der
ich,
Moment.
Ne? Also ich versuche das schon so an, oder also irgendwo ist es ja so, da steckt ganz viel Energie, Gedanken und ganz viel von mir auch drin, natürlich. Und das ist aber dann auch irgendwo ganz befreiend, wenn es dann eine öffentliche Ausstellung gab, zu der auch Leute kamen, dann ist das irgendwie in der Welt. Und dann ist es irgendwo immer so, dass es dann, also für Scheitern ist es dann schon zu spät. Es ist in der Welt und es wird seinen Weg, also das behauptet sich selbst irgendwo auch. Und manches ist gut, manches nicht. Und das Spannende ist aber auch, dass klar gibt es Arbeiten, die dann wieder verschwinden, aber vielleicht kommen die noch 5 Jahren wieder. Und irgendwer fragt, sag mal, ich hatte irgendwann mal einen Anruf, das war genial, da hat mich jemand angerufen, du, ich habe vor 5 Jahren diese Arbeit, ich würde die jetzt gern kaufen. So, hä? Was ist das denn? Wie? Diese Arbeit, ja, da haben wir, und ich habe mich auch dann erinnert an die Person und so weiter, und das hat er dann auch gemacht. Der hat das 5 Jahre mit sich rumgetragen im Kopf. Und dann hat die Arbeit, also das war dann noch ein finanzieller Erfolg, aber es gibt auch andere, wo dann ein Kurator oder eine Kuratorin sagt, ich möchte das gerne nochmal ausstellen. Also, ja, gibt es, aber das kommt drauf an, auf welchem Zeitpunkt man es dann beobachtet, vielleicht auch. Also,
das ist hochinteressant. Sag, und du hast eins deiner Kunstwerke, so ein umgedrehtes Zwei-Mann-Zelt, das mit Helium gefüllt an der Decke hängt.
Ja.
Was ist denn das?
Was ist denn das?
Fragt der Bayer.
Ja, das ist mein altes Zelt.
Okay.
Das kam irgendwie so, ja, das kam irgendwie, dieses Zelt steht ja so für Abenteuer, Bergsteigen, und dann ist es aber doch irgendwie, die Welt steht auf dem Kopf, also Himmel wird zur Erde, Erde wird zu Himmel. Und ganz wichtig bei dem jetzt auch wieder Energie oder die Quelle der Energie ist, das ist die Heliumflasche liegt auf dem Boden und die ist quasi der Anker. Also die ist der Anker auf dem Boden, der es aber gleichzeitig auch ermöglicht, dass das Zelt überhaupt schwebt. Also es fliegt nicht weg durch diesen Anker und der Anker ist trotzdem die Quelle dafür, dass es schwebt. Irgendwie so ein Gleichgewicht vielleicht. Also das war mir ganz wichtig, dass es nicht abhaut.
Und hast du das verkauft?
Das habe ich nicht verkauft. Ja. Da gab es ein Interesse.
Gab's?
Aber, ja. Aus der Schweiz. Aber der Sammler hat das dann nicht gekauft. Ja.
Hey,
was habe ich noch?
Und du hattest vorhin ja auch beschrieben, ne, Galerie und sind es sowieso. Wie so Spieleragenten, nenne ich es, Fußballspieler, Vermittleragenten. Kommen die hart auf dich drauf und sagen, hey, ich will dich jetzt hier, ja, exklusiv, oder ist es ein nicht exklusives Thema und sucht man selber? Wie funktioniert das?
Ja, man versucht es schon zu einer Zusammenarbeit zu machen, denke ich mal. Ich selber habe mit Galerien nicht so viel Erfahrung. Ich habe viel über Museen und Kunstvereine gemacht. Aber ich arbeite zusammen mit Eigen und Art und dem Lab. Ja, wir haben immer wieder Ausstellungen zusammen, die nehme ich mal mit auf so eine Kunstmesse, das ist ganz spannend. Ja, und Ja, da gibt es sicherlich die verschiedensten Annäherungsmöglichkeiten, klar. Also wie so eine Zusammenarbeit zustande kommt, ist dann...
Würde so jemand Druck auf dich machen, abzuliefern? Also
Mitunter. Weiß ich, muss man dann standhalten wahrscheinlich, ne?
Aber also, nichts, was dich jetzt irgendwie...
Nee.
Jetzt, ne? Keine Ahnung, ja. Du musst jetzt bis zum Tag X irgendwie 3 Bilder noch irgendwie abliefern, sonst haben wir irgendwie einen Vertragsbruch oder so.
Ja, also das hört man schon, dass dann gefragt wird, und gibt es noch ein paar kleinere Arbeiten oder gibt es noch was Verkäuflicheres? Natürlich, ja, die sind ja auch ganz normale wirtschaftliche Unternehmen, die ihre Ware eben auch verkaufen müssen. Und da versucht man dann die Grenzen so weit aufzusprengen, dass man irgendwie da mitspielt, ohne zu viel zu verkaufen.
Sag, und das Thema Fälschung?
Wie bitte?
Das Thema so Fälschung von
Kunst. Ach so, Kunst. Fälschung.
Ja, Fälschung, sorry.
Ja.
Ich spreche manchmal nicht so deutlich. Aber hattest du schon irgendwie Berührungspunkte damit?
Nee, Fälschung nicht. Wenn dann, dass irgendwer sich was abguckt oder so. Ne? Das ist ja auch immer, das ist ja...
Mach mal ein Beispiel.
Ja, habe ich jetzt kein direktes Beispiel.
Das willst du
jetzt
auch nicht wahrscheinlich.
Nee, aber es gibt schon so...
Aber wo du so denkst, die
ja, ja, die ey, Schweinebacke, das hast du doch bei mir gesehen. Ja, du warst doch sogar auf meiner Ausstellung. Ja, wir wissen es doch beide. Ja. Ist aber auch aber irgendwo... Aber
man kann es nicht schützen, ne?
Doch, das Urheberrecht habe natürlich immer ich. Aber
würdest
jede,
du so jemand anzeigen?
Jede
so?
Leichte Veränderung ist ja schon wieder... Also ich meine, genau... Niemand würde jetzt, also ich habe jetzt noch keinen erwischt, der jetzt das Kunstwerk genauso, sondern es ist eher dann ein spannendes Thema oder ja, wir unter Künstlern, wir wissen halt schon, wenn jemand was entdeckt hat. Und dann wird das manchmal auch von anderen noch weiter entdeckt oder ausgeführt.
Copy with taste.
Was ja irgendwie, wenn man da drüber steht, also versucht darüber zu, oder ich finde das ja auch eigentlich ganz gut, weil das bedeutet ja auch eine Art von Anklang. Also wir leben ja schon in einer Art Copy-Paste-Gesellschaft auch teilweise, und dann ist es ja auch vielleicht schön, wenn das mal kopiert wird. Also ich finde es nicht so schlimm, sage ich mal. Es hat mich jetzt aber auch jetzt finanziell noch nicht komplett
getroffen.
Ja. Genau, könnte auch anders sein. Ja. Aber Fälschungen, gut, also gefälscht werden sowieso, wenn dann die ganz arrivierten alten oder verstorbenen Künstler, Künstlerinnen. Das hat mich jetzt so persönlich nicht, aber es ist spannend. Es gibt ja immer wieder so Fälle, wo man auch gar nicht weiß, wie viele Bilder in unseren Museen überhaupt echt sind und wie viel gefälscht. Und irgendwann stellt sich auch die Frage, ist es dann auch wichtig, ne? Also ich meine, wenn sich viele Menschen daran erfreuen, ob das nun...
Original oder nicht.
Ja. Original oder nicht, ja.
Ist so, wir waren vorhin ja so ein bisschen bei so Menschen oder auch schon Menschen, die jetzt vielleicht nicht mehr leben, ne? Ist so ein Leonardo da Vinci ein Impulsgeber für dich gewesen, so, die Werke oder sind? Also das wäre auch so ein Tüftler. Und
ja, ja, ganz viele tolle Zeichnungen von Apparaten, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja.
Oder ist es eher so, sagst du, ach, die alten Klassiker sind nicht so meins oder kann ich jetzt nicht so viel draus
machen? Doch. Also das ist schon, hab jetzt... bei ihm jetzt nichts, aber Nikola Tesla zum Beispiel, ist kein Künstler, aber Wissenschaftler, aber der hat auch die tollsten Apparaturen und Zeichnungen, das ist auch sehr künstlerisch eigentlich, was wie er die gezeichnet hat. Aber natürlich geht man, also die Vergangenheit oder die Kunstgeschichte hat schon ihre spannenden, ich bin zum Beispiel mal durchs Louvre gelaufen, habe alle auf Öl gemalten Wolken abfotografiert, weil ich die so spannend fand. Also man guckt da schon.
Was ist dir aufgefallen dabei? Oder gab es da eine Erkenntnis?
Ich habe ehrlich gesagt, habe ich die Fotos gemacht und dann ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, ich habe es noch nicht weiter bearbeitet, aber nee, kann ich noch nicht sagen.
So eine Wolken-Sinfonie.
Ich habe die erstmal gesammelt. Ich habe die erstmal gesammelt. Ne?
Ja. Das ist gut.
Wolken und Himmel, ja.
Wolken und Himmel. Ah, ist echt, ist gut. Und das ist eine persönliche Frage jetzt, ja. Könntest du dir vorstellen, auch irgendwann nicht mehr Künstler zu sein und Buchhalter, zum Beispiel Buchhalter oder Marketing, Creative Director bei einer Werbeagentur?
Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch manchmal. Also, ich weiß es nicht genau.
Also es gibt
ja... total.
Also Interesse halber einfach, ne? Also ist ein Beruf?
Ja.
Ja, würde ich jetzt so sagen, ne? Das, was du machst, ist ein Beruf. Aber das kann ja auch irgendwann sein, dass er, du Leute, ich habe jetzt 15 Jahre lang oder 20 mache ich jetzt das Gedönse.
Ja, sag ich mal. Das Gedönse?
Das Gedönse mit. Ich brauche jetzt noch was anderes.
Ja, die Frage ist, also ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht corporate arbeiten könnte.
Warum?
Weil ich die, also ich habe mein Studium über bei Siemens in der, also gut, das ist jetzt natürlich auch echt ein Hardcore-Beispiel und auch damals dann vielleicht bei Siemens als Werkstudent gearbeitet. Und das war der Horror da. Das da in den Büros den ganzen Tag und alle an dem Computer, alle so ein bisschen besser bezahlt, als sie müssten, damit sie bleiben und irgendwie drückt und quietscht der Schuh überall. Man kann es den Menschen ansehen. Nee. Da wurde ich auch rausgeschmissen. Richtig?
Echt?
Ja.
Du?
Ja, richtig, ja. Da war ich auch echt traurig. Ich war dann doch traurig, obwohl es mir jetzt nicht egal.
Was war die Begründung?
Ach, die Begründung. Gab's da überhaupt eine? Nee, das Blöde war, dass der Chef war gerade nicht da und ich hatte aber schon diese Abmahnung. Nö, das passt halt einfach nicht mehr. Also wir hatten...
Bist nicht hingegangen,
oder? Nee, doch, ich bin schon hingegangen. Natürlich habe ich die Vertrauensarbeitszeit eben, ich habe ja auch mehr gemacht, also aber das war eigentlich nicht das Thema. Das Thema war eher auch, ich glaube, es gab im Team ein bisschen Knatsch.
Wegen dir?
Ja, weil die Autorität des damaligen Chefes durch mich sehr stark in Frage, und er ist einmal ausgerastet so ein bisschen vor allen, weil ich das so ein bisschen provoziert habe vielleicht, und dann musste ich gehen auch, ne? Also es war für ihn die bessere Lösung. Also es war, glaube ich, die einzige Lösung, dass ich gehe und...
Gut, aber das ist ja auch jetzt nur eine Erfahrung.
Aber das ist so nur eine Erfahrung, ne? Das ist nur eine Erfahrung.
Also keine Ahnung, wenn jetzt... Ich meine einfach ein fiktives Beispiel. Nehmen wir irgendeine Marke, egal, VW, ja, fällt mir jetzt einfach gerade als erstes ein und sagt, hey, Malte, wie sieht's aus?
Wir machen jetzt fliegende Ostereier.
Wir wollen jetzt creative, machen mal hier den neuen VW-Bus, machen Design. Oder gestaltet den.
Nee, das wäre zu weit weg.
Ja,
nee, das wäre zu nah dran an VW. Nee, müsste schon dann ein bisschen, also ich würde die Grenzen dann schon weiter aus.
Also das ist dann nicht das so.
Wir würden dann, ja. VW, gut, über Lügen müsste man dann reden. Über Logos, Gestaltung. Nein, weiß ich nicht genau, ja. Also ich finde, also ganz so gesagt, klar, wieso nicht, ne? Wenn die Rahmenbedingungen für mich stimmen und ich irgendwie mit meiner mir erarbeiteten Struktur da auch weiter existieren kann. Und ich habe ja auch letztens einen Vortrag gehalten zu so einem auf einem Kongress zum Thema Impulse und im Geschäftskontext.
Erzähl mal.
Und
was war da drin?
Wir haben über Resilienz und Emergenz gesprochen. Ich habe über wie ich halt mit so Themen umgehe. Aber was ich ehrlich gesagt spannend fand, ich habe auch eben jemanden getroffen, oder generell, da waren viele Unternehmensberater. Und das fand ich natürlich schon spannend. Und das fand ich auch schon ganz am Anfang meines Kunststudiums spannend. So ein Unternehmen ist ja irgendwie auch so ein Gefüge, so ein System. Und das irgendwo zu nehmen und so ein bisschen zu gestalten und zu drehen und wenden, da fängt meine künstlerische, da werden schon Überschneidungspunkte, definitiv. Also da... Es ist ja auch viel Kreativität und Umdenken halt irgendwo gefragt, ne? Also das finde ich schon spannend, ja.
Nochmal vertiefen zu dem Kreativprozess, ne? Du hast ja elegant jetzt auch in so, sage ich mal, aus, ich würde es Metaebene dazu sagen, die einzelnen Bestandteile, ne? Auch nochmal so auf das Thema Langeweile im Kreativprozess einzugehen, ne? Und du hast auch gesagt, Langeweile und Druck schließt sich nicht aus. Kannst du diesen Part Langeweile mal beschreiben?
Ja.
Weil du wirkst jetzt ja, wenn man mit dir über die Arbeit, Kunst und alles redet, emotional, positiv on fire. Und ich versuche gerade irgendwie nachvollziehen, wo kommt da dieser Langeweile-Prozess her? Also ist es...
Ja, also es ist zum...
Zelt fliegt, aber vielleicht noch nicht... Also ist das der lange... Und dann setzt du dich drunter und wartest und dann drehst du es irgendwann oder... Versuch mal diesen Langeweile-Prozess.
Auch spannend. Ja, nee, ich glaube, mit Langeweile meinte ich, dass man quasi das, was einen beschäftigt, noch mit sich rumträgt, aber sich mit was anderem beschäftigt oder eben mit nichts beschäftigt. Also es ist schon so, dass also manche Ideen, zum Beispiel, beim Zelt weiß ich nicht, aber manche Ideen sind mir auch im Schlaf gekommen. Das ist ja nicht, weil ich jetzt unbedingt einfach davon träume, sondern weil ich mich den ganzen Tag über ja auch damit beschäftigt habe. Und das meine ich so ein bisschen mit Langeweile. Und auch auch im, bei mir ist es ja auch so, dass ich meine Arbeit durchaus mit nach Hause nehme. Wir haben vorhin so Work-Life-Balance so ein bisschen angesprochen. Also ich bin, mich beschäftigt das natürlich zu Hause weiter. Und manchmal kommt eine Lösung für irgendein Objekt eben mit zwischendurch. Oder gar nicht. Oder ein paar Tage. Oder wenn man wieder zurück ins Atelier geht. Genau, das meinte ich so mit Langeweile.
Ich habe es nicht verstanden.
Nee? Ist schwierig.
Weil für mich würde Langeweile, also in meiner Definition von Langeweile, ja, sitze ich da und ich warte auf irgendwas. Ich warte auf die zündende Idee. Ich warte auf den Anruf. Ich warte auf, dass das Fußballspiel losgeht. Und bis zu dem Moment, wo etwas losgeht, das ist Däumchen drehen, ne? Ich bin nicht in dem Handy und irgendeinem Bildschirm und lasse mich berieseln, sondern ich bin irgendwie in diesem, ne, ich nenne es luftleeren Raum, diesem einfach, ich weiß nicht, ob,
weißt du, was ich meine? Ja, aber es geht schon mit Musik hören oder.
Ja, du kannst Musik, okay, das ist erlaubt.
Ja, klar, das ist erlaubt, ja.
Oder Ablenkung, von mir aus ist Ablenkung, aber dieses grundsätzliche, ja, nimm mal an, du wartest auf einen wichtigen Anruf. Nee, aber das kann man so nicht sagen. Was, definier mal Langeweile für dich. Wie würdest du Langeweile definieren?
Das ist eine sehr gute Frage, ja.
Danke. Die erste gute Frage.
Die erste. Schon wieder eine. Eigentlich schon mit den Gedanken so zu kreisen, also ich würde jetzt gerne sagen, nichts tun. Ne? Aber es ist so schwierig zu definieren. Was ist denn nichts tun? Wann tue ich denn mal gar nichts so? Also das weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht genau beantworten. Aber schon, ja, nichts tun.
Ich langweile mich. Ich sagte, wie ich es definiere. Langer Flug, keine Ahnung, München, Chicago.
Ah, spannend, ja.
Ja? Das Entertainment-Programm interessiert nicht. Ja? Internet funktioniert mal wieder nicht im Flieger. Zeitung gelesen, Buch zu Hause vergessen.
Gut, das wäre für mich aber eher ein Warten.
Und dann denke ich so, boah, I'm bored. Also so, ne? Und das ist eigentlich so dieses... Ich kann nichts, ich kann, also das, was ich vielleicht machen möchte, irgendwie, ich bin jetzt nicht der Letzte, der kreativ ist, aber ja, irgendwie meine Sachen abarbeiten oder irgendjemand kontaktieren oder da noch anrufen, geht nicht. Gut, du sagst warten.
Ja.
Und dadurch, dass ich warten muss und es nicht machen kann, ist mir langweilig.
Dann ist es vielleicht sowas wie eine bewusste Langeweile.
Bewusste Langeweile,
okay. Ja, weil es ist nämlich kein Warten.
Ja.
Es ist nicht dieses, das kenne ich auch, weil ich irgendwo, bored, because of bored. Und weil gerade nichts anderes möglich ist, so. Aber nee, ich meine schon wirklich auch im
Atelier. Aber Leute, alle Zuhörer bitte, ne? Also jetzt wieder zurück zu dem Thema. Wir sind im eigentlich Marketing-Kreativprozess und wir reden jetzt von bewusster Langeweile. Und ich verspreche euch, wir haben hier gerade nichts geraucht oder sonst irgendwas. Wo, ja, also wir versuchen gerade eine Definition zu finden, was bewusste Langeweile
bedeutet. Ja, sehr schwierig. Aber ich glaube, also bei mir ist es schon...
Und in dem Prozess, also sich bewusst langweilen würde bedeuten, in dem Kreativprozess, wir nehmen uns bewusst...
Ja, richtig.
Wir bringen uns bewusst in die Langeweile.
Ja, ohne darauf zu warten, dass die Idee kommt.
Ja, ohne darauf zu warten, dass die Idee kommt.
Das ist es.
Also nicht pushy nach vorne, ich muss jetzt das Logo entwickeln, ich muss da jetzt, ne, sondern bewusst ist gut. Einfach.
Dazu muss ich aber sagen, das kann ich schwer vergleichen, weil bei mir ist es ja schon so, dass ich bin der Autor von dem gesamten Kunstwerk und wenn das Logo gerade nicht.
Beim Beispiel, ne, für die.
Genau, ich weiß, aber das muss man schon sagen, weil bei mir ist es nämlich so, vielleicht ist das auch dann eine Art Tool, wenn das Logo gerade nicht kommt, dann mache ich woanders weiter. Ich hab ja ein größeres Spielfeld und dann.
Aber das ist ja auch zum Beispiel. Nehmen wir an, wir kreieren eine neue Webseite, ja, und wir hängen am Logo, dann sollte man drumherum vielleicht anfangen, die Header 1 zu machen, die Blogartikel nochmal sich anzuschauen, ne?
Auf jeden Fall.
Und so weiter. Okay.
Oder eine ganz andere Homepage.
Oder eine ganz andere, ja.
Oder ein ganz anderes Produkt und dann kommt man darüber wieder auf das Logo dahin. Von da.
Ja.
Also ich denke, das ist es.
Gut, eigentlich das ist wie eine Klassenarbeit oder Klausur in der zweiten, dritten oder wann immer Klasse, ne? Wenn
man
Mama gesagt hat, wenn du da nicht schnell genug weiterkommst bei der Sachaufgabe, Mut zur Lücke, dann mach die nächste, ja? Und ich guck sie dir zum Schluss nochmal an.
Ja, ja, Mut zur Lücke ist genau richtig.
Jetzt haben wir ein gemeinsames Verständnis.
Ist gut.
Malte, ein Thema, was die Welt umtreibt, neben vielen anderen Themen ist das Thema KI.
Ja.
Und auch KI und Kunst. Ich war in,
natürlich.
Im MoMA.
Da musst du mich berichtigen. Ja. Ich bin, ja,
ich war im MoMA,
da musst du berichten.
Und war echt geflasht. Die haben da im Erdgeschoss eine riesen Leinwand aufgebaut und haben einfach über mit einem KI-Tool nonstop, ja, die haben irgendwie x-tausende Kunstwerke in die Maschine, die hat es gelernt und dann hat kam auf dieser Leinwand, in 5-Sekunden-Takt haben sich diese Kunstwerke verändert. Und ich bin durch die ganze Ausstellung, von oben bis unten. Und wo waren die meisten Leute?
Da unten.
Da unten, ja.
Bietet sich beim MoMA allerdings auch an.
Bietet sich echt,
okay. Ist der tollste Ort da unten.
Der tollste Ort.
Aber trotz alledem, es bewegt sich, passiert was. Aber
es war krass, ja, es bewegt sich was. Und es war krass
faszinierend. Demütigend für die andere Kunst, ne?
Ich weiß nicht, ob es demütigend ist, ne? Aber es war natürlich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt das nächste Mal hinkomme, ob ich da wieder dann 10 Minuten davor stehe, ne? Aber es ist, genau, es bewegt sich. Vielleicht war das es auch, ne? Und es verändert sich ständig. Und die anderen Bilder sind ja mehr statisch, ja? Oder Kunstwerke. Nevertheless, wie schaust du auf das Thema KI und Kunst? Hast du eine Meinung dazu?
Ja, nicht so wirklich.
Juckt dich nicht? Ist ja, was ja fair nach.
Ich finde natürlich, also ich bin ja generell Technik interessiert, auf jeden Fall. Ich sehe da eher die Möglichkeiten da als Tool. Also ich glaube aber. Aber das sind ja wahrscheinlich die geringsten Anwendungen, also irgendwelche Bildbearbeitungen und so, das ist ja alles von gestern sozusagen. Künstliche Intelligenz, also die Frage wäre jetzt, ob die künstliche Intelligenz es schafft, ein Kunstwerk zu machen, was uns berührt. Denk mal schon. Auf irgendwelchen Logarithmen kann man sich überlegen, was wäre. Aber die viel spannendere Frage ist, und das ist ja bei der KI relativ absehbar, ist ja, was hat sie gelernt? Also, ne, wer hat sie angelernt? Also, da wäre ich eher so, das wäre so eher so meine Frage.
Und wie beantwortest du die?
Ja, das ist ja der Schöpfer dann eigentlich, ne? Also, die Auswahl dessen, was angelernt wurde. Und wenn man das Internet fragt, weiß nicht, ist ja nicht alles Kunst, was da wie Kunst aussieht. Also ich glaube, dass diese es wird immer die subjektive Meinung von einzelnen Menschen brauchen und das wird die KI halt einfach nicht können. Also nicht hin, also nicht so, dass es mir zumindest dass es mich beeindrucken würde. Sehe ich nicht, momentan nicht. Kann sein, dass das natürlich in der Zukunft irgendwie anders ist, klar.
Ich habe es neulich in einem anderen Podcast auch schon mal von mir gegeben. Ich habe neulich wieder Amy Webb gehört. Die leitet das Technology Institute of Future oder Future Technology Institute in New York. Und die hatte letztes Jahr einen Vortrag gehalten und hat diese KI-Maschine gefragt und hat gesagt, schieß mal 4 Bilder hoch, ja, von einer oder einem CEO für Hygieneartikel für Damen. Ne? Kommen 4 so White Guys.
Ja,
ne?
Klar.
So, jetzt haben wir gesagt, und der Zug und die Maschine lernt schnell und KI und dann jetzt in dem Jahr wieder, also 2023 war das jetzt, 2024.
Ja.
Ja, gleiche Frage wieder. Kommen die gleichen 4 Typen, nur mit Bart. Ja. Und eigentlich die Logik wäre gewesen, dass eine CEO, also eine Frau, natürlich. Das so, ja, weil das ja, und sie hatte, und das fand ich ganz interessant. Ich gebe es nur weiter, ich habe dazu noch keine Meinung mehr bilden können, so richtig. Aber sie sagt, ganze Denkfehler an diesem KI-Thema ist folgendes. Diese KI oder die Large Language Modelle, die da lernen, die haben jetzt auf 35 oder 25, 2001, ne? Sagen wir 22 Jahre Datenschätze zurückgreifen können, die online oder im Internet verfügbar sind. Aber wir können gar nicht so viel Daten nachschieben, so kurzfristig, dass die Maschine in dem Tempo weiterlernt. Und das wollte sie mit diesem Experiment zeigen, ne? Weil wir ja immer von jetzt dreht sich die Welt und jetzt, 90% der Jobs ändern sich und so
weiter. Ja, klar.
Weil sie nicht mehr da. Und das finde ich so, ich glaube, es ist, wie gesagt, eher ein gutes Begleitinstrument, ne?
Aber das wäre ja toll, wenn man jetzt sagen könnte, man kann mit der KI nur aus der Vergangenheit lernen, aber nicht in die Zukunft schauen.
Das wäre sehr toll.
Ja. Dann sind wir nämlich die Zukunft.
Ja, dann wir sind sowieso die
Zukunft. Und aufräumen müssen wir nicht mehr, weil das macht die KI. Die Vergangenheit, damit kann sich da die KI beschäftigen.
Ja, aber im Endeffekt geht es darum, du kannst natürlich nur so viel, wie bei einem Vokabelheft. Wenn du 500 Vokabeln drin hast und nur jedes Jahr 10 neue dazukommen, dann hast du halt im Jahr später 510, aber du hast nicht am Startpunkt im Folgejahr wieder 500, ne? On top. Also.
Ja, die Technologie wird da weitergehen und wenn, also der Versuch, das menschliche Gehirn so neuronal nachzubauen, das besteht ja. Und mal gucken, was da noch alles passiert.
Aber es ist Science Fiction, ne?
Es ist Science Fiction.
Ja. Also für uns, unserem Kunstgeschmack wahrscheinlich bleibt's Human. Aber es ist sicherlich mal interessant.
Ja, so ist ja auch spannend. Ich meine, es werden ja immer noch, also Ölbilder verkaufen sie immer noch am allerbesten und die sind ja uralt.
Echt? Sind das, läuft das am besten?
Also was heißt am besten? Aber es werden schon viele klassische Bilder.
Wir müssen einen Ölbildkurs machen.
Ölbilder.
Buchen, hey. War wohl ganz großer Mann. Ja, wir sind schon am Ende jetzt. Über eine Stunde 20. Malte war spacey, war cool. Also ganz vielen anders als so, aber ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
Mir hat's total Spaß gemacht.
Mir auch.
Ja.
Und
vielen Dank.
Ja, ich verfolge dich natürlich weiter.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mir deine Kunstwerke leisten kann. Schön finde ich sie auf jeden Fall. Und schön, dass du da warst.
Hey.
Richtig cool, man.
Cool. Danke.